Apothekern das Geld für den Porsche ausgegangen. Erst ist die Kohle weg und dann gehen die Lichter aus. Seit Jahren geht das Apothekensterben fröhlich weiter. Niederschwellige Gesundheitsversorgung, die in vielen Regionen gänzlich wegbricht. Wie es überhaupt zum Apothekensterben kommt und warum ein ausländischer Versandhandel auf Dauer keine Alternative für versorgungsschwache Regionen ist, erkläre ich euch in diesem Video. Freunde der Vor-Ort-Apotheke, vielleicht habt ihr es mitbekommen, am 23. März sind viele Apothekenteams auf die Straße gegangen, weil sie mehr Geld wollen. Und die Gesellschaft fragt sich, mehr Geld für den Porsche? Nein, tatsächlich mehr Geld, um die wohnortnahe Gesundheitsversorgung zu stabilisieren. Denn die versprochene Honorarerhöhung soll endlich im Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Dafür sind diese Apothekenteams auf die Straße gegangen. Dass diese Umsetzung jetzt ganz anders aussieht, als die Apothekenteams sich das gewünscht haben, das ist eine ganz andere Sache. Und darüber reden wir auch später noch ganz kurz im Video. So eine finanzielle Stabilisierung der Apotheken ist dringend notwendig, um das Apothekensterben aufzuhalten. Im letzten Jahr haben 502 Apotheken die Türen für immer geschlossen. Lediglich 62 Neueröffnungen im Laufe des Jahres 2025 stehen dem gegenüber. Das ergibt ein Minus von 440 Apotheken, die ihre Türen für immer geschlossen haben. Somit hatten wir zum Jahresende 2025 nur noch 16.601 Apotheken und das ist der niedrigste Stand seit fast 50 Jahren. Diese finanzielle Schieflage der Apotheken hat zur Folge, dass seit 2013 jede fünfte Apotheke schließen muss. Apotheker fahren Porsche und schwimmen in ihrem Geld. Denn grundsätzlich hat die Gesellschaft irgendwie dieses Bild von Apothekern im Kopf. Schon schwierig, dass man auch hier immer nur vom Apotheker ausgeht. Das ist ein anderes Problem. Aber Apotheken werden ja grundsätzlich als teuer wahrgenommen. Apothekenpreise ist ein gängiger Begriff für alles, was teuer ist. Da fragt man sich doch, wie schaffen es Apotheken überhaupt in so eine finanzielle Schieflage, wenn die doch scheinbar genügend haben, weil sie alles teuer verkaufen. Dass Apotheken alles teuer verkaufen und dass es in der Apotheke immer grundsätzlich teuer ist, halte ich für einen sehr großen Mythos, den die Apotheke vermutlich nie wieder wegbekommt. Die Haupteinnahmequelle von Apotheken sind keine Ibos und Nasensprays, sondern die verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Und der Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel, der ist gesetzlich geregelt in der Arzneimittelpreisverordnung. Verantwortlich für diese Vergütung ist also die Politik. Und die hat dieses Apothekenhonorar 2013 um 25 Cent von 8,10 Euro auf 8,35 Euro pro Packung erhöht. Ihr könnt erahnen, woran diese finanzielle Schieflage liegen könnte. An steigenden Kosten den letzten 13 Jahren und einem offensichtlich stagnierenden Honorar. Aber wie verdienen Apotheken jetzt genau dieses Geld mit den verschreibungspflichtigen Arzneimitteln? Lasst uns diese Vergütung doch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Diese Preisbindung gilt natürlich für alle in Deutschland ansässigen Apotheken. Damit man das vielleicht jetzt einmal besser verstehen kann, wie das gerechnet wird, gibt es ein kurzes Rechenbeispiel. Ganz einfach, wir wollen es ja auch nicht zu kompliziert halten. Diese Rechnung ist schon kompliziert genug. Wir haben jetzt einmal beispielsweise dieses Arzneimittel. Diese Packung wird von einem pharmazeutischen Unternehmen, also dem Hersteller, für 50 Euro verkauft. Da die Apotheke diese Packung über den Großhandel bezieht, kommt hier ein Großhandelshöchstzuschlag drauf. In diesem Fall sind das 3,15% plus 73 Cent. Das ergibt einen Apotheken-Einkaufspreis von 52,13 Euro. Auf diesen Apotheken-Einkaufspreis kommt jetzt das Apothekenhonorar. Das setzt sich aus 3% Aufschlag und 8,35 Euro zusammen. Haben wir schon mal 9,92 Euro. Zusätzlich werden noch 21 Cent Notdienstzuschlag und 20 Cent Förderzuschlag für pharmazeutische Dienstleistungen draufgerechnet. Das ergibt einen Netto-Apothekenverkaufspreis von 62,24 Euro. Jetzt kommt natürlich noch die Mehrwertsteuer drauf. Und wir haben einen Apothekenverkaufspreis von 74,54 Euro. Von diesem Apothekenverkaufspreis wird natürlich noch was abgezogen. Einmal die gesetzliche Zuzahlung, die in diesem Fall 10% beträgt. Zusätzlich wird auch noch der gesetzliche Apothekenabschlag von 1,77 Euro abgezogen und der gesetzliche Herstellerabschlag, der in diesem Fall 7% ist. Die Summe von 61,82 Euro ist die effektive Ausgabe der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir erinnern uns, die Packung wird von einem pharmazeutischen Unternehmen für 50 Euro verkauft. Als Apotheke kaufen wir sie für 52,31 Euro ein. Mit den Zuschlägen hat die Apotheke 10,33 Euro daran verdient. Jetzt müssen wir aber noch den gesetzlichen Apothekenabschlag beachten von 1,77 Euro. Der wird allerdings vom Bruttoverkaufspreis abgezogen. Wenn wir natürlich ohne Mehrwertsteuer rechnen, ist der Nettoabschlag 1,49 Euro. Macht einen Gewinn für diese 50 Euro Packung von 8,84 Euro. Da sind die 3% Zuschlag auch fast wieder draufgegangen für den gesetzlichen Apothekenabschlag. Ihr seht, so richtig viel ist das nicht. Ganz egal, wie viel ein Arzneimittel im Einkauf kostet. Pro Packung bekommt die Apotheke 8,35 Euro und darf dann vom Apothekenverkaufspreis nochmal 1,77 Euro an die Krankenkasse zurückzahlen. Die 3% Aufschlag, die variieren natürlich je nach Einkaufspreis. Je teurer ein Arzneimittel ist, desto mehr hat man natürlich an 3% verdient, ist ja logisch. Beispielsweise so ein hochpreisiges Arzneimittel, sagen wir mal, ein Arzneimittel kostet im Einkaufspreis 30.000 Euro. Bekommt die Apotheke 908,35 Euro für. Ja, 908,35 Euro sind mehr als 10,33 Euro. Dafür muss die Apotheke aber auch erstmal die 30.000 Euro vorlegen. Und auch nicht zu vergessen, hochpreisige Arzneimittel sind nicht die Regel, sondern eher mal die Ausnahme. Im Jahr 2024 hatte ein rezeptpflichtiges Arzneimittel einen durchschnittlichen Apothekenverkaufspreis von rund 82 Euro. Und 9 von 10 Fertigarzneimittel, die im Jahr 2024 zulasten der gesetzlichen Krankenkasse abgegeben wurden, hatten einen Maximalwert von 100 Euro. Wie ihr wisst, ist diese Berechnung für alle Apotheken verpflichtend. Ein Rabatt auf verschreibungspflichtige Medikamente dürfen Apotheken im Gegensatz zum ausländischen Versandhandel nicht geben. Diese Preisbindung existiert, um eine flächendeckende, sichere und gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln zu gewährleisten. Was wäre hier los, wenn jede Apotheke diese Preise frei kalkulieren könnte? 25 Cent pro Packung, das war die Anpassung an das Honorar vor 13 Jahren. Eine wirkliche Erhöhung ist das ja allerdings nicht. Also seit 2004 gibt es keine wirklich nennenswerte Anpassung an das Honorar. Und seit dieser Zeit verdienen Apotheken das Gleiche und müssen auch mit diesen Einnahmen den wachsenden Kosten gerecht werden. Steigende Mieten, steigende Stromkosten und vor allem auch steigende Personalkosten brechen den Apotheken das Genick. Denn die Personalkosten einer durchschnittlichen Apotheke sind zwischen den Jahren 2014 und 2024 um 76% gestiegen. Zu den am stärksten vertretenen Berufsgruppen zählen in der Apotheke nicht nur der Apotheker, sondern auch die Apothekerin, PTA und PKA. Ja, verrückterweise arbeiten in Apotheken auch andere Berufsgruppen als der Apotheker. Im Jahr 2024 haben 53.235 Apothekerinnen und Apotheker in öffentlichen Apotheken gearbeitet. 13.197 davon waren Inhaberinnen und Inhaber. 72.189 pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten haben in der Apotheke gearbeitet im Jahr 2024, mit einem Frauenanteil von übrigens 96,6%. 32.108 pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit einem Frauenanteil von 97,5%. Wie jeder Laden funktioniert auch eine Apotheke ohne Fachkräfte nicht. Und die Gehälter sind in den letzten 20 Jahren ebenfalls an die Inflation angepasst worden. Wenn auch meiner bescheidenen Meinung nach viel zu wenig für solch eine verantwortungsvolle Aufgabe der einzelnen Berufsgruppen in der Apotheke. Aber wo kein Geld ist, kann auch keins bezahlt werden. Ihr seht, man merkt ganz gut, woran dieses Apothekensterben liegen könnte und auch liegt. Dieses Honorar, was nicht angepasst worden ist und die steigenden Kosten. Aber zu den steigenden Kosten kommt auch natürlich eine immer steigendere Bürokratie. Apothekenteams verbringen sehr viel Zeit mit Papierkram. In Apotheken wird so ziemlich alles dokumentiert, was sich nicht wehren kann. Von der täglichen Raumtemperatur über Kühlschranktemperatur, Hygieneplan, Fertigarzneimittelprüfung, Prüfung von Ausgangsstoffen und Dokumentation über die Herstellung von Arzneimitteln. Spezielle Arzneimittel müssen ebenfalls nochmal dokumentiert werden, beispielsweise Arzneimittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen oder unter das Transfusionsgesetz. Das war tatsächlich noch gar nicht alles an zu dokumentierenden Dingen, aber selbst mir wird langweilig beim Aufzählen. Noch ein wichtiger Punkt ist die Rezeptkontrolle. Denn irgendwie wollen die Apotheken ja auch an ihr Geld kommen. Das altbekannte Rosa-Rezept wird weitestgehend von dem E-Rezept abgelöst. Aber ganz egal, ob Papierrezept oder digital, beides muss auf Richtigkeit überprüft werden, denn wenn bei der Verordnung ein Fehler vorliegt, dann gibt es im schlimmsten Fall gar kein Geld. Ja, richtig gehört, gar kein Geld. Der Grund, warum es kein Geld gibt, die können vielfältig sein. Aber zuerst einmal, wie funktioniert das eigentlich, dass die Apotheke an ihr Geld kommt? In den allermeisten Fällen nutzt eine Apotheke ein Abrechenzentrum. Bedeutet, die Apotheke sendet die Rezepte zuerst an das Abrechenzentrum. Das Abrechenzentrum zahlt der Apotheke die Gelder aus. Und das Abrechenzentrum sendet dann wiederum die Rezepte an die Krankenkasse, damit natürlich auch das Abrechenzentrum Geld bekommt. Die Krankenkassen prüfen natürlich die Rezepte erneut, denn wenn Krankenkassen eins nicht gerne machen, dann ist es Geld bezahlen. Wenn der Krankenkasse ein Fehler auffällt, dann kann sie das Geld zurückfordern. Das nennt man übrigens Retaxation. Gründe für so eine Retaxation können Formfehler sein, beispielsweise das Fehlen von Angaben des Patienten oder des Verordners. Das Fehlen von Dosierungsangaben kann ebenfalls dazu führen, dass die Krankenkasse das Arzneimittel nicht bezahlt. Die Nichtabgabe eines Rabattvertrags ist ebenfalls ein Grund. Gründe, warum Apotheken den Rabattvertrag nicht abgegeben haben, können vielfältig sein. Von einer Nichtverfügbarkeit des Präparats bis hin zu Nichtverträglichkeit. In bestimmten Fällen, gerade wenn was nicht lieferbar ist, dann kann es auch nicht abgeben, man kann es sich ja auch nicht aus dem Stein schlagen, dürfen Apotheken den Rabattvertrag missachten. Aber nicht einfach so, natürlich muss das gekennzeichnet werden mit einem Sonderkennzeichen auf dem Rezept. Das wird direkt mit drauf gedruckt. Gibt übrigens 8 verschiedene Sonderkennzeichnungen. Bedeutet, falsches Sonderkennzeichen ausgewählt, das ist ein Retaxationsgrund. Und wenn wir gerade bei diesen Retaxationen sind, lasst uns mal auch nochmal ganz kurz über hochpreisige Arzneimittel nachdenken. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ein sehr teures Arzneimittel. Ihr geht damit in die Apotheke und die hat das vielleicht sogar für euch da. Das ist jetzt eine sehr gute Apotheke, weil wenn euer Medikament 10.000 Euro im Einkauf kostet, dann bestellt die Apotheke das lieber gern, statt diese 10.000 Euro rumliegen zu haben. Allerdings, du bekommst davon ja nur mit, rein in die Apotheke, Rezept abgeben, Medikament bekommen, Zuzahlung zahlen. Du wirst natürlich beraten und aufgeklärt über das Arzneimittel oder gibst zumindest Bescheid, dass du dich sehr gut damit auskennst. Und du verlässt wieder fröhlich und munter mit deinem Medikament die Apotheke. Jetzt hat auf diesem Rezept leider die Dosierungsangabe gefehlt. Weder der Apotheke noch dem Abrechenzentrum ist das aufgefallen. Der Krankenkasse aber schon. Und die möchte jetzt dafür nicht zahlen. Im schlimmsten Fall sind jetzt 10.000 Euro in den Sand gesetzt. Das kann so ein kleiner Genickbruch sein für so ein inhabergeführtes Unternehmen. Denn die 10.000 Euro hat die Apotheke ja bezahlt an den Großhandel. Der Richtigkeit halber, gegen Retaxationen kann man natürlich einen Einspruch einlegen, sodass die Apotheke doch an ihr Geld kommen kann. Also bleibt die Apotheke auf 10.000 Euro sitzen und der Gewinn an diesen 10.000 Euro wären übrigens auch nur 300 Euro gewesen. Verdeutlichen möchte ich damit, falls ihr euch jetzt fragt, was das sollte, dass es für Apotheken auch oftmals ein finanzielles Risiko sein kann, die Patienten mit hochpreisigen Arzneimitteln zu versorgen. Die Apotheken müssen ja in der Lage sein, dieses Medikament für 10.000 Euro einzukaufen und darauf zu warten, dass die Summe des Medikaments erst später auf dem Konto ist. Jetzt wird es auch nochmal kurz politisch, denn ich wollte natürlich erstmal den Hintergrund erklären, wie Apotheken an ihr Geld kommen und mit welchen Hürden Apotheken zu kämpfen haben. Dass wir als Gesellschaft natürlich recht wenig an diesem stagnierenden Honorar gerade ändern können, das ist mir klar. Aber es ist natürlich immer wichtig, dass man so ein bisschen die Hintergründe versteht und nicht einfach denkt, Apotheken brauchen mehr Geld, weil der neue Porsche finanziert werden muss. Aber jetzt zum aktuellsten Thema der versprochenen und anstehenden Honorarerhöhung. Die versprochene Honorarerhöhung von 9,50 Euro soll zwar kommen, allerdings sieht die Finanzkommission Gesundheit vor, diese Erhöhung über mehrere Jahre zu strecken. Statt direkt auf 9,50 Euro zu gehen, soll das Fixum jedes Jahr nur ein kleines Stück steigen, 2027 auf 8,65 Euro und 2028 auf 8,89 Euro und so weiter natürlich. Laut Finanzkommission würde die Anhebung des Fixums auf 9,50 Euro zu jährlichen Mehrausgaben von 830 Millionen Euro führen. So soll die Krankenkasse nicht auf einen Schlag finanziell belastet werden, sondern in kleinen Schritten. Diese Empfehlung ist für die Apotheken wie ein Schlag ins Gesicht, denn es wäre natürlich wichtig zur Stabilisierung, dass diese 9,50 Euro pro Packung direkt kommen. Laut Finanzkommission entspricht die Erhöhung einer Steigerung von 13,8% und lege weit über der empfohlenen Begrenzung der Vergütungsanstiege. Mal ehrlich, die Apotheken haben seit 13 Jahren keine Erhöhung bekommen. Und wenn das Fixum über die letzten Jahre kontinuierlich angepasst worden wäre, dann hätten wir jetzt auch keine Steigerung von 13,8%. Hätte es eine Dynamisierung des Fixums gegeben, also das, was jetzt angestrebt ist, dann wären wir jetzt über 9,50 Euro schon längst hinaus. Übrigens hat die Finanzkommission Gesundheit einen Plan mit 66 Empfehlungen für das Gesundheitssystem erarbeitet. Vielleicht wäre das auch mal ein Video wert. Wie es jetzt mit dem versprochenen Honorar aussieht, das muss abgewartet werden. Kommt es direkt, kommt es über die Dynamisierung der nächsten 5 Jahre. Das vermutlich eher, aber wie sehen die Apotheken dann aus? Das steht wohl noch in den Sternen. Immer weiter steigende Bürokratie und finanzielle Schieflage sind doch einfach nur purer Stress für Apotheken. Als Kunde möchte man da wohl weniger mit zu tun haben. Was interessiert es mich als Kunde, wie die Apotheke an ihr Geld kommt? Ich möchte da reingehen, nicht zugeschnattert werden und einfach mit meinem Arzneimittel die Apotheke wieder verlassen. Wenn das immer alles so stressig ist in den Apotheken, dann bestelle ich mein Arzneimittel doch lieber online. Das scheint alles doch sehr viel einfacher zu sein. Und die blöde Zuzahlung, die erlässt Günni mir ja auch noch. Mein absolutes Lieblingsdiskussionsthema, die Online-Apotheke. Seit 2004 ist in Deutschland der Versandhandel mit rezeptpflichtigen und rezeptfreien Medikamenten erlaubt. Im Bereich der Selbstmedikation hat der Versandhandel bereits mehr als 20% Marktanteil erreicht. Bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln liegt er deutlich niedriger. Noch. Bei Online-Apotheken gibt es allerdings einen großen Unterschied. Der ist wichtig. Hat die Apotheke ihren Sitz in Deutschland und es handelt sich um eine Vor-Ort-Apotheke, die eine Versandhandelserlaubnis hat, oder handelt es sich um einen ausländischen Versandhandel? Wenn wir an die großen Player der Online-Apotheken denken, dann denken wir direkt an Shop-Apotheke und Doc Morris. Diese zwei fallen unter ausländische Versandhändler. Jetzt sagt ihr euch natürlich, was juckt es mich denn, woher mein Medikament kommt? Hauptsache, es ist da. Aber wenn wir als Gesellschaft immer so anfangen zu denken und es uns nicht interessiert und uns allen egal ist, wie die Strukturen hinter gewissen Dingen funktionieren, dann gucken wir bald alle ganz blöd aus der Wäsche. Denn während alle fröhlich ihre Medikamente online bestellen, schließt still und heimlich die für dich nächstgelegene Vor-Ort-Apotheke. Eine niederschwellige Gesundheitsversorgung, die wegfällt, die einen Service geleistet hat, die ein ausländischer Versandhandel nicht mal eben leisten kann. Weil er den auch eben nicht leisten muss. Ausländische Versandhändler müssen keine Notdienste leisten. Und je häufiger eine Apotheke schließt, desto weiter wird der Weg in der Nacht oder an einem Sonn- und Feiertag. Denn durch die Schließung der Vor-Ort-Apotheke leidet die flächendeckende Versorgung. Auch die Akutversorgung kann so nicht gewährleistet werden. Ja, ich weiß, die großen Player arbeiten auch mit Vor-Ort-Apotheken zusammen und bieten ein Same-Day-Delivery an. Allerdings nicht wirklich flächendeckend. Ich kann nicht Same-Day-Delivery bei einem ausländischen Versandhändler bestellen. Allerdings kann ich Same-Day-Delivery bei einer Vor-Ort-Apotheke bestellen. Die bieten das nämlich auch an mit ihrem hauseigenen Botendienst. Also statt die App einer Kapitalgesellschaft zu nutzen, probier doch einfach mal die App deiner Vorortapotheke aus. Funktioniert im Zweifel sogar schneller. Und ich möchte wirklich nicht über die manchmal tatsächlich enormen Preisunterschiede streiten. Ich kann es durchaus verstehen, wenn man regelmäßig Medikamente braucht, diese selbst zahlen muss, dass man sparen möchte und schaut, wo bekomme ich das am günstigsten. Es wäre auch irgendwie gelogen von uns allen, wenn wir nicht alle online shoppen und uns über günstigere Preise freuen. Allerdings liegt doch hier der Unterschied in der Ware, die wir shoppen. Denn Arzneimittel sind dazu bestimmt, durch die Anwendung im oder am Körper Krankheiten, Leiden oder körperliche Beschwerden zu heilen, zu lindern, zu verhüten oder Diagnosen zu stellen. Bei solch einer Ware ist die korrekte Anwendung mehr als wichtig. Eine falsche, unzulässige oder unnötige Anwendung kann im Zweifel sehr fatal sein. Im Gegensatz zu einem T-Shirt. Wenn ich mir das T-Shirt nicht als T-Shirt anziehe, sondern auf den Kopf setze, dann passiert nichts Schlimmes. Mode ist sehr vielseitig. Wenn ich mir das T-Shirt aus Versehen zu klein kaufe, passiert auch nichts, außer dass ich es nicht tragen kann. Wir halten fest. Vorortapotheken sind Teil der Grundversorgung. Und durch den Notdienst, der gewährleistet wird, 24/7 erreichbar. Und das große Problem liegt jetzt nicht an den Preisunterschieden bei Markenschmerzmitteln, sondern bei den gewährten Rezeptboni und der aggressiven Werbung dazu. Während Günni einem also fröhlich erklärt, wie man bis zu 20 Euro auf seine Rezepte sparen kann, weiß manche Apotheke gar nicht, wie sie die flächendeckende Versorgung aufrechterhalten kann, wenn die finanzielle Lage so schwierig aussieht. Für das Einlösen eines Rezeptes in der Apotheke darfst du rein theoretisch noch nicht mal ein Päckchen Taschentücher bekommen. Denn das könnte deine Entscheidung der freien Apothekenwahl beeinflussen und könnte ein unfairer Wettbewerb sein. Ein Päckchen Taschentücher. Warum dürfen dann Versandapotheken Rabatte geben? Der Europäische Gerichtshof hat 2016 entschieden, dass eine starre Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln gegen den freien Warenverkehr in der EU verstößt. Gerade gegen die aggressiven Werbungen bezüglich der Rezeptboni wird immer wieder versucht, dagegen zu wirken, dagegen anzugehen. Leider in 2025 wieder mit wenig Erfolg. Denn der BGH hat 2025 zugunsten von Doc Morris entschieden, denn dieser sieht keine Gefährdung einer flächendeckenden Versorgung. Wenn ihr mich fragt, ich sehe da einen sehr großen, unfairen Wettbewerb. Denn den Vorortapotheken in Deutschland sind durch die Preisbindung natürlich die Hände gebunden und die haben gar nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern im Ausland zu konkurrieren. Dieses Problem lässt sich allerdings nur politisch lösen. Ich sehe auch keine Stärkung der flächendeckenden Versorgung durch so einen ausländischen Versandhandel. Flächendeckende Versorgung bedeutet für die gesamte Bevölkerung gleichmäßig ortsnah und ohne lange Wartezeit verfügbar zu sein. Wenn mein Medikament erst per Post ausgeliefert werden muss, dann ist das nicht ortsnah und auch nicht ohne lange Wartezeit. Flächendeckende Versorgung bedeutet eben auch, rund um die Uhr da zu sein, also per Nacht- und Notdienst verfügbar. Ebenso stellen Apotheken ja auch Rezepturen her, also individuelle Arzneimittel, die genau auf dich abgestimmt sind. Ich weiß, die Versandhändler haben auch die Möglichkeit, Rezepturen herzustellen. Aber was ist denn mit der Spironolactonlösung für den Säugling, die vielleicht innerhalb eines halben Tages fertig sein muss, weil sie dann benötigt wird? Wer macht die und wer liefert die dann aus? Macht ihr die auch und liefert ihr die dann auch innerhalb eines Tages aus? Könnt ihr das stemmen? Soll es vielleicht nur noch eine Notfall-Vorort-Apotheke geben und alles andere läuft über einen ausländischen Versandhandel? Ich befürchte nur, dass das dann niemand machen wird. Uns sind ja so ziemlich die Hände gebunden dabei, dass die Apotheken aus ihrer finanziellen Schieflage wieder rauskommen. Aber es gibt natürlich trotzdem was, was man machen kann, um die Vorortapotheken zu unterstützen. Geht in eure Vorortapotheken und löst dort eure Rezepte ein. Hat auch einen erheblichen Vorteil für eure Arzneimittelsicherheit. Wenn ihr apothekenpflichtige Arzneimittel benötigt und Geld sparen möchtet, dann fragt in der Vorortapotheke nach günstigeren Alternativen. In den Apotheken gibt es meist einen vergleichbaren Preis zum Onlinehandel, wenn man dafür auf eine bestimmte Marke verzichtet. Und bevor ihr euch den Warenkorb mit Arzneimitteln vollhaut, fragt doch einfach mal in eurer Apotheke nach, ob ihr diese Arzneimittel wirklich alle benötigt. Ähnlich wie bei allem anderen neigen wir doch dazu, dem Konsum zu verfallen. So wie man wirklich keine 10 Paar Schuhe braucht, benötigt man vielleicht auch nicht jedes empfohlene Arzneimittel. Und das findet ihr eben durch eine Beratung in der Vorortapotheke raus. Manchmal ist weniger mehr und eine persönliche, ehrliche, kompetente und echte Beratung ist doch unbezahlbar. Das war's mit diesem Video. Und ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in die Welt der Vorortapotheken geben und euer Verständnis, wie Apotheke funktioniert, erweitern. Lasst natürlich super gern ein Abo da, gebt dem Video einen Daumen hoch und teilt es fleißig. Macht's gut und wenn ihr das nächste Mal Fragen zur Gesundheit oder Arzneimitteln habt, dann geht doch direkt in eure nächstgelegene Apotheke. Dort wird euch weitergeholfen.